ich kann da jetzt schon sagen, warum dass ich bete, habe ich gesagt. Weil wenn du so viel erlebt hast in deinem Leben, wie ich erlebt habe, und mir also auch mein Glaube oder auch das Gebet Kraft gegeben hat, habe ich gesagt, dann wirst du das verstehen.
Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer.
Hallo und herzlich willkommen bei Geschichten, die das Leben schreibt. Bei mir ist heute der Mensch zu Gast, der mich neben meinen Eltern am meisten geprägt hat. Mein ehemaliger Chef. Er ist bekannt für seine Geschichten. Servus Georg, schön, dass du da bist.
Servus Harry.
Mittlerweile bist du ja Rentner.
Ja, so Teilzeit. Weil ich es einfach noch nicht lassen kann.
Ja, der Schule bist du nach wie vor immer noch treu.
Und das, ja, das brauche ich auch. Während meiner Tätigkeit als Lehrer war das einfach so, du hast einfach einen Rhythmus gehabt. Und nach der Pensionierung ist einfach der Rhythmus weg. Ja. Ich frage also jeden Tag meine Frau, was ist denn heute geboten? Weißt du, und jetzt, wenn ich in die Schule wieder oder noch teilweise in die Schule gehe, da habe ich also immer noch nicht nur eine Verpflichtung, sondern das gibt mir einfach auch immer was.
Wie würdest du dich als Lehrer beschreiben?
Ich sage also immer von mir, also erstens bin ich kein richtiger Lehrer, wie man sich also einen Lehrer vorstellt. Wenn mich heute jemand beurteilen würde, ein Chef, ja, dann müsste der sagen, nach Kriterien einer Lehrprobe müsste der sagen, der muss ich einen Sechser geben.
Was unterscheidet dich dann von einem herkömmlichen Lehrer? Du bist ja wirklich außerordentlichst beliebt.
Mir ist also besonders wichtig beim Schüler. Ich nehme den Schüler so an, wie er ist. Ob der grün oder blau ist, ob er irgendwelche Mängel hat. Und das ist mir dann wirklich das Wichtigste.
War der Beruf des Lehrers, Chef bist du ja dann erst geworden, aber prinzipiell immer noch Lehrer, war das schon immer dein Berufswunsch?
Oh Gott, nein. Das allerletzte, was ich werden wollte, war Lehrer. Und ich hätte mir in meinem Leben nie vorstellen können, dass ich ein Lehrer werde. Mein erster Berufswunsch war, das glauben sie also dann immer nicht, wenn sie mich so sehen und mein Verhalten so sehen, ich wollte also immer Pfarrer werden.
Pfarrer?
Ja.
Stammst du dann aus einer sehr gläubigen Familie? Weil man wird ja von den Eltern geprägt. Was waren deine Eltern?
Mein Vater war Rentner, der hat im Krieg also einen Fuß verloren. Meine Mutter, die war also nur Hausfrau. Ja. Und wir haben 7 Kinder gehabt. Ja.
Ach, du hast 6 Geschwister?
Ja, 6 Geschwister. Und das war so, 2 Stiefschwestern habe ich bei der Geburt von meiner jüngeren Stiefschwester ist die Mutter im Kindbett gestorben. Und dann hat mein Vater dann nochmal geheiratet und aus dieser Ehe sind dann 5 Geschwister entstanden. Wir sind also wirklich in bescheidenen Verhältnissen groß geworden. Wenn ich da meinen Schülern dann oft erzähle, wie das früher war, was auch Essensgewohnheiten dann anbelangt, die staunen da bloß. Auch damals, ja, war das eigentlich dann schon so, dass man, wenn man 7 Kinder gehabt hat, ja, da ist man schon fast asozial gewesen. Wir haben im Ort dann den Namen gehabt, ja, der Kindersitz. Und das heißt, da aus diesen Leuten, also dann, dass diese Leute oder diese Kinder dann in Positionen kommen, die sie also jetzt haben, das war eigentlich undenkbar.
Aber wie geht das dann ohne Geld?
Mein Vater, der hat ungefähr 650 D-Mark Rente gehabt, ja. Mit dem Geld hat man halt dann zurechtkommen müssen. Meine Mutter hat also dann sehr viel im Garten angebaut. Wir haben also hauptsächlich von diesen Dingen gelebt, die im Garten gewachsen sind. Und dann waren wir also auch bei den Bauern, haben wir Kartoffeln geerbt und dann hat man halt dann für diese Sachen wieder, eine Gegenleistung gekriegt. Da hast du halt dann eine Milch gekriegt oder hast deine Kartoffeln gekriegt.
Aber das war in die 50er Jahre?
Ja, ich bin 56 geboren. Und dann war das dann 62, 63.
Aber konnte man in dieser Zeit mit 600 nur ein bisschen was Euro diesen Lebensalltag bestreiten?
Ja, anscheinend schon. Mein Vater war dann schon immer darauf bedacht, dass aus seinen Kindern dass da nicht irgendwas wird, sondern was wird. Das einzige Kapital, das wir gehabt haben, das war halt im Kopf. Ein anderes Kapital haben wir ja nicht gehabt. Dann stand die Sache an, 5. Klasse, Gymnasium. So, ich habe mich dann schon angemeldet gehabt fürs Gymnasium. Wir sind zu Hause gewesen, ja, und dann kündigt sich der Pfarrer an. und nur ein Pater aus Neumarkt. Jawohl. Sie wollen also mit dem Vater drin. Jawohl. Mhm. So, jetzt ging es also um das. Ja, könnte ich, ob ich nicht in das Missionsseminar St. Paulus nach Neumarkt gehe.
Aber warum ausgerechnet du? In der heutigen Zeit kommt nirgendwo ein Pater und ein Pfarrer hin und fragt.
Ja, vielleicht ist das, weil ich dann schon immer als Kleiner gesagt habe, ich will Pfarrer werden.
Ach so, okay.
Und diese gesagt, mit dem Pfarrer, warum dass ich Pfarrer werden wollte. Also das ist ja so. Da waren also bei uns 2 Jahre hintereinander waren da Prämienzen. Und das war für mich sowas Erhebendes und sowas. Da habe ich gedacht, das willst du auch werden. Und dann, was kostet das? 120 D-Mark. Ja, das können wir nicht zahlen.
Im Monat?
Im Monat.
100, dass also, man Priester werden darf.
Ja, dass man in das Seminar kommt. Also gut.
Ja, aber hattest du damals schon Abitur?
Nein, Harry. Das waren meine Anfänge ins Gymnasium.
Der Papa hat es irgendwie geschafft, 120 Euro zu bekommen, nein, wie kamst du dann aufs Internat?
Ja, jetzt bin ich wieder zurückgekommen. Also, jetzt sagt er, erstens mal bin ich da drin, ich weiß das heute noch, wie ich in dem Wohnzimmer drin stehe. Ich stehe also an dem Ölofen da dort. Und dann habe ich zum Warner angefangen und habe gesagt, ich will ja kein Pfarrer werden. Das sagt der andere zu mir. Die werden fragen, du brauchst doch keinen Pfarrer werden. Ja, was dann? Ja, wir brauchen dich für Werbezwecke. Wie für Werbezwecke? Wenn einmal einer aus dem Ort, also in dem Internat ist, dann haben wir sich ausgerechnet, also dass dann mehrere Leute aus dem Ort also dann nachziehen. Das ist dann auch wirklich passiert. Ja. Na, wir haben dann 10 Leute dann in das Internat gegangen. Dann sagt er so, zu meinem Vater, ja, was können Sie sich noch leisten? Dann hat mein Vater gesagt, naja, 30 D-Mark. Also gut, 30 D-Mark. Unsere Verhältnisse waren bescheidener. Wir haben immer genügend zum Ansehen gehabt, wir haben genügend zum Essen gehabt. Du, Weihnachten hat es gegeben, verstehst du, ich habe dann so einen schönen Backer gekriegt. Du. Wie war das? Weihnachten hast du springen dürfen. Dann ist er am Schranken aufgekommen, den hast du dann nur noch bekommen, wenn du krank gewesen bist oder am nächsten Weihnachten wieder.
Hast du die Schule dann abgeschlossen, das Gymnasium?
Ja, habe ich schon abgeschlossen, aber jetzt geht die Sache schon weiter mit dem Gymnasium. Naja, und jetzt war das natürlich dann auch finanzielle Sache. Gell? Und jetzt hat es dann geheißen, da gibt es eine Möglichkeit, dass begabte Schüler gefördert werden. Jetzt bin ich natürlich schön unter Druck gestanden. Du brauchst einen Notendurchschnitt von 2,5. Und dann habe ich das dann auch geschafft und habe einen Antrag gestellt. Und dann ist also praktisch also das die Internatskosten von dieser Stelle übernommen worden. Ich habe auch dann immer aber den Notendurchschnitt von 2,5 gebraucht. So. Und jetzt kommt eine Sache, die ich in meiner Schulzeit gehasst habe, wie die Pest. Die habe ich gehasst, das kann ich euch gar nicht sagen. Der Elternsprechtag. Ja, gut, erster Elternsprechtag. So, mein Vater geht rein. Was habe ich noch gehabt? 2er und 1er habe ich da geschrieben. Und jetzt kommt zu meinem bestes Fach, also Deutsch. Ja, was habe ich geschrieben gehabt? Am 4er und am 5er. Und dann sagt er zu meinem Vater, naja, also passen Sie auf, also der schafft das Gymnasium nicht. Dann sagt mein Vater, ja, weh, so schafft das nicht.
Er hat sich auf jeden Fall für seine Kinder eingesetzt.
Wir haben eigentlich zu meinem Vater, weil ich bin ein Mutterbuberl, bin ich. Zu meinem Vater, ja, haben wir eigentlich ein ganz ein schwieriges Verhältnis gehabt. Das war nie vorgekommen, dass mein Vater einmal gestreichelt hätte und hätte dann gesagt, Menschenskinder, das hast du gut gemacht oder was. Und das ist halt einfach, diese Kriegsgeneration.
Die es aber bei vielen in der heutigen Zeit noch gibt. Also vielleicht liegt es aber auch an unserer Mentalität.
Wir haben eigentlich von meinem Vater her ja, eigentlich immer einen Druck gekriegt. Nur, das haben wir schon auch gewusst. Ja? Der ist auf seine Kinder so stolz gewesen. Verstehst? Hinten, also nicht hinten rum. Und dann sagt er, der meinige, der ist jetzt das und das und der macht das und das und das. Der war nämlich schon stolz auf seine Kinder. Bloß also wir haben also dann von seiner Seite her das nicht so bekommen, ja,
was wie man es gebraucht hätte.
Weißt du, das habe ich dann von der Mutter gekriegt. Und da bin ich heute wieder sehr von meiner Mutter geprägt. Ja? Und was mein Vater dann auch später, im späteren, vielleicht kommen wir zu dem Punkt nochmal, dann nicht akzeptieren konnte. Er hat die Entscheidungen getroffen. Und wenn ich dann 18 Jahre alt gewesen bin, habe ich plötzlich eigenständige Entscheidungen getroffen. Verstehst du? Und das hat er teilweise überhaupt nicht akzeptieren können. Da hat es dann bloß immer gesagt, du wirst schon noch schauen, wie weit das du kommst. Verstehst du? Mhm. Und das hat dann auch meinen Erziehungsstil geprägt. Für mich ist es wichtig, dass der Schüler oder der Mensch, der darf Fehler machen. Ja? Und es darf am Schluss dann nicht dann dort stehen, wie es bei meinem Vater geschehen, und das mache ich nicht. Du, das habe ich dir doch gleich gesagt. Das habe ich dir doch gleich gesagt. Das darf nicht sein. Weil jeder Menschen muss man zugestehen, Fehler zu machen. Und dann kommt dann auch eine wichtige Sache in meinem Lehrer-Dasein. Für mich ist das wichtig, dann sage ich meinen Schülern auch immer, ihr glaubt dann immer, wir nörgeln da ständig rum. Ja? Was wollen wir eigentlich als Lehrer? Wir wollen aus euch einen reifen Menschen machen, der eigenständige Entscheidungen treffen kann. Und was ist doch eigentlich mein Oberster? Ich will doch das gröbste Übel von euch fernhalten. Und wichtig ist für mich, dass der dann auch einsieht, warum das verkehrt ist. Verstehst?
Kam es dann vom Internat, du warst ja tatsächlich am Priesterseminar.
Ja, jetzt machen wir aber trotzdem nochmal die Schulgeschichte noch etwas, weil ich deswegen wollte ich ja die Lehrer werden. Ja, verstehst?
Okay.
Also gut, das war dann alles so alles einigermaßen alles gut abgelaufen. Immer schön die Notendurchschnitte hast, also immer schön erreicht. Und plötzlich hat es eine Förderung gegeben. Und die Förderung in Bayern war dann das, jeder, der Priester werden wollte vom bayerischen Staat, ja, hat also dann die Internatskosten bekommen.
Rob. Ah.
Dann ging es mit den Noten dann schon auch plötzlich bergab. Aber was mir dann im Endeffekt dann das Genick gebrochen hat, das war dann das. 9. Klasse. Vergesse ich nie. Dann hat der Setz seine Ehrenrunde eingedreht. Ist er natürlich mit Pauken und Trompeten durchgefallen. Im Halbjahreszeugnis noch keine 5. Noch keine 5. Und dann ist der ominöse Skiurlaub gekommen. Das kann ich euch sagen. Und da haben wir plötzlich festgestellt, es gibt zweierlei Geschlechter. Du, und das war dann so, am letzten Tag haben wir dann so Abschlussfeier gehabt und dann, was haben wir dann gekauft? Wir waren in Südtirol im Flersch, ja, und dann hat es also diese Flasche Pennerglück gegeben, den Rotwein, verstehst du? Und wir haben natürlich auch schon was Interesse gehabt und dann haben die Mädels gesagt, wir waren so 5 auf dem Zimmer und die Mädels unten waren auch so, wir kommen zu euch. Und die haben anscheinend schon ausgemacht, wie er zu wem ins Bett reingeht, gell? Also, gut. Und da ist also dann auch zum ersten Kuss gekommen.
Ja, aber Georg, man, das Interesse fürs weibliche Geschlecht wurde ja an diesem Abend für dich geweckt. Eigentlich hättest du doch danach sagen müssen, Priester, ist nichts mehr.
Nein, nicht. Das hat dann immer noch gesagt. Ich habe dann schon einen Spitznamen gehabt, der Pfarrer kommt.
Mal ehrlich, bist du so gläubig?
Ich habe schon manchmal meine Zweifel am Glauben. Aber die christliche Einstellung, die ist mir also besonders wichtig und die ist durch nichts anderes zu schlagen. Verstehst du also auch, mit was ich persönlich also schon immer hadere, ist diese Amtskirche. Verstehst du, ich habe also meinen Ritus, ich bin also ein katholischer Religionslehrer. Wir Katholiken, also sage ich jetzt einmal, oder wir dürfen nicht dazu verkommen, nur Werte zu vermitteln. Was einfach auch meines Erachtens zu meinem katholischen Glauben dazu gehört, ist Gemeinschaft. Du, ich kann Werte vermitteln, aber ich muss auch die Gemeinschaft pflegen. Und das hat mir das Internat gezeigt. Verstehst du, ich muss Gemeinschaft pflegen. Schau her, die identifizieren sich doch auch draußen, sag ich mal, die Fußballfans. Wir haben Klubberer. Ja? Und so muss das auch wieder kommen. Verstehst du, dass ich dann sage, ich bin ein Katholik. Ich stehe dazu.
Du bist ja ein echter Hardliner. Also morgens ist es bei dir üblich aufzustehen. Ich bin da damals wirklich erschrocken. Ich bin in dein Klassenzimmer rein. Alle stehen stramm, Blick zum Kreuz und es wird nach wie vor bei dir das Vaterunser gebetet.
Jawohl.
Immer noch?
Immer noch. Und da habe ich nämlich auch...
Aber was machst du mit Schülern, die nicht beten wollen? Die sagen, ich glaube nichts.
Ich habe kein Problem nicht. Mir hat also, jetzt Harry, das war die letzte Woche, sagt der Schüler zu mir, warum ich bete. Und dann habe ich ihm dann schon gesagt, ich kann dir jetzt schon sagen, warum dass ich bete, habe ich gesagt. Weil wenn du so viel erlebt hast in deinem Leben, wie ich erlebt habe, verstehst, und mir also auch mein Glaube oder auch das Gebet Kraft gegeben hat, habe ich gesagt, dann wirst du das verstehen.
Ich weiß nicht, ob ich dir das erzählt habe. Ich habe einmal warst du nicht da, du warst ja nie krank, aber einmal warst du nicht da und dann musste ich für dich vertreten und ich bin in die Klasse rein. Wir haben an diesem Tag Schulaufgabe geschrieben und dann wollte ich anfangen austeilen und sagen die, ja, wie jetzt? Und ich sagte, ja, jetzt schreiben wir Schulaufgabe. Ja, wir müssen doch davor beten. Und dann habe ich gesagt, ich war total perplex. Ich sag, wie? Dann habe ich das erst mit erfahren, dass dir das wichtig ist. Und dann sind tatsächlich alle aufgestanden und haben erst das Vaterunser gebetet. Also es prägt auch.
Ja, also für mich ist das wichtig. Du kannst mir jetzt auch fragen, ob ich ein Abendgebet mache oder ein Morgengebet mache. Harry, ich mag's.
Ach, tatsächlich?
Ich mag's, das mache ich wirklich. Aber Harry, jetzt müssen wir schnell wieder zurück.
Ja.
Weißt du, gesagt hast.
Also ich habe ja wirklich sehr viele Fragen notiert. Wir sind immer noch bei Frage 1, liebe Zuhörer. Ich versuche jetzt die ganzen anderen Themen in diese Geschichte mit einzubauen, dass das Ganze rund wird.
Also, bitte. Gut, 9. Klasse erfolgreich beendet. Und jetzt kommt das dann in der 10. Klasse. Jetzt haben wir gedacht, du, die machen die fertig, was machst jetzt du? Und dann plötzlich der Berufswunsch ist dann schon in eine andere Richtung gegangen. Sozial wollte ich natürlich immer sein. Ist mir vorgeschwebt, ja, du musst die Leute helfen, also müsst Medizin studieren. Jetzt brauchst du natürlich einen dementsprechenden Notendurchschnitt. Und dann habe ich also mitgekriegt, dass einer, der Hassel, der war bei uns am war bei uns auch im Internat und der war auch nicht so gut. Und dann ist der, hat es da geheißen, der ist nach Fackenfall gegangen und der schreibt jetzt lauter Einser. Dann haben wir gedacht, oh, das war dann auch was für dich.
Was ist Fockenfeld?
Das war eine spätberufene Schule.
Ja, aber ist ja dann wieder Priester.
Ja, freilich. Ja, aber warum, Harry?
Ja, dass du bessere Noten bekommst, kriegst, um Mediziner zu werden. Zu mir, aber Fockenfeld ist eine spätberufene Schule. Ja. Also sprich, Menschen, die Priester werden möchten und der Georg Setz, der eigentlich Mediziner und gute Noten haben möchte.
Jawohl, genau. Das habe ich natürlich nicht gesagt. Und warum ist dann dieser extreme Sprung gekommen von den Noten her? Der war bei mir schon auch extrem. Gell? Und die Sache war einfach das, ich bin vom Gymnasium gekommen. Gell? Und ich habe eigentlich im Endeffekt, habe ich ein Jahr bis ein Dreivierteljahr, habe ich eigentlich schon Vorsprung gehabt. Also von den Lehrinhalten. Ah, und dann habe ich eigentlich die ganzen Defizite, und das war beim anderen genau das Gleiche, die ganzen Defizite habe ich dann also auffallen können. Und Sache war halt dann immer schon ich war dann eigentlich schon immer, ja, soll man das sagen, heutzutage, wenn man sagt, kritischer Schüler, also ein bisschen so ein Auftrag. Von den Noten her haben sie mir nichts machen können. Ja, und dann habe ich natürlich, also ich kann jetzt nicht sagen, unbedingt diese Freiheiten gehabt. Werfe ich gleich mal ein paar so Sachen ein, was dann mein Präfekt dann zu mir gesagt hat, der Bittl. Er hat gesagt,
Mannseits, ich sag's dir, wenn du aus diesem Zimmer rausgehst, dann wird dieses Zimmer mit Sand aufgeschüttet, weil da nur die Lumperei rauskommt.
Dann der nächste Spruch war das, das hätte er natürlich nicht sagen sollen. Gell? Das hätte ich dann sagen sollen.
Mannseits, wenn du Priester werden willst, dann dreh dich aus der Kirche aus.
Aber jetzt kommt es natürlich. Natürlich, in Fockenfeld haben wir natürlich auch, also unsere, habe ich auch mal in Unwesen getrieben. Und dann war eine Sache, war das immer, wir haben Ausgang gehabt am Samstag um 12 Uhr, haben wir dann immer drin sein müssen im Internat. Und da haben wir auch wieder so, wir haben natürlich dann auch wieder, wieder ausgestiegen, gell? Weil wir draußen auch unsere Freunde gehabt haben und bekannte Mädels haben wir also da draußen gehabt. Und ja, jetzt war es ja so, jetzt haben sie uns schon zweimal haben sie uns schon erwischt gehabt, gell? Mein Zimmergenossen und ich.
Ach, die anderen auch? Nicht nur du?
Ja, nein, weil ich bin ja die treibende Kraft gewesen allerweil zum Aussteigen. Ich. Und dann habe ich da nur einen gehabt, den sage ich jetzt nicht, den Namen, den Schori. Der Schori und ich, wir haben halt immer gut beim Tanzen gewesen und haben immer fort gewesen, unterwegs gewesen.
Ist dieser Schori dann Priester geworden?
Der ist Priester.
Ach, tatsächlich?
Der ist Priester. Und das habe ich nicht mit in den Tag gesagt, weil bei dem, wenn sie den erwischt haben beim Aussteigen, dann habe ich gesagt, gegen ihren zukünftigen Ordensbruder können sie ja nichts sagen. Wahrscheinlich, ich habe die Abreibung gekriegt und der da nicht.
So. Aber du hast in deinem Fockenfeld Abitur gemacht.
Jawohl.
Mit sehr vielen Priestern.
Fockenfeld war immer so für die Diözese Ringsburg, war das praktisch der Ort, wo die meisten Priester für die Diözese ins Alumnat eingetreten sind. Da haben sie die meisten Priester rekrutiert. So, jetzt kommt das. Wir haben 15 Stück gewesen. 15 Stück waren wir in der Abschlussklasse. Jetzt haben wir natürlich gefragt worden, wer studiert Theologie?
Ja, das setzt nicht, weil der wollte ja Mediziner werden.
Ja, so. Keiner. Das war natürlich ein Schlag ins Kontor. Kein einziger will Theologie studieren. Leck mich fett. So. Und dann haben sie uns in Flügel geschickt, in Weihbischof. Alle 15 da drinnen.
Ja gut, aber die können ja keinen zwingen, Priester zu werden.
Ah, Harry, das funktioniert schon. So, jetzt haben uns die ja derartig schlechtes Gewissen gemacht. Weißt du, was haben wir für euch getan und. Weißt du, so im Unterbewusstsein unser schlechtes Gewissen gemacht und dann, verstehst du, das ist dann bei mir dann auch gekommen, gell? Und dann haben wir die Menschen gesehen, ja wirklich, die haben doch eigentlich für uns so viel gemacht. Ja? Das Medizinstudium ist dann teilweise bei mir auch gestorben. Ich habe den Notendurchschnitt nicht erreicht. Ich hätte also 3 Jahre warten müssen. Ja, und jetzt ist das ganze Gespür so weitergegangen. So, kein Entschluss, nix. Ja, dann hast du einfach so in den Tag reingegibt. Dann habe ich zur Bundeswehr müssen. Jetzt haben sie mich eingezogen. Da habe ich dann auch viel Zeit gehabt, zu überlegen. Weißt du, dann ist mir immer das vom Ding her, der Flügel, verstehst du, irgendwie hat er doch recht. Die haben da eigentlich so viel gegeben und irgendwie, ja, vielleicht ist das doch das.
Hast du wirklich mit diesem Gedanken gespielt? Weil ganz ehrlich, ein Pfarrer, keine Frauen, und wie man so hört, dem weiblichen Geschlecht warst du nicht abgeneigt.
Ja, aber trotzdem, nein, Harry, die andere Sache ist dann das. Wenn ich das mache, ja, und ich sage dir dann auch, warum, ich bin eigentlich ein Verfechter vom Zölibat. Ja? Weil wenn ich es mache, dann mache ich es mit jeder Konsequenz. Das muss ich euch auch sagen. Also da gibt es für mich keine Abstriche. So. Und dann habe ich angefangen, also bin ich nach Eichstätt gegangen. Dann habe ich also dann auch wieder Bekannte getroffen.
Ach, du bist tatsächlich nach Eichstätt gegangen, um Priester zu werden?
Jawohl, ja, ich bin dann ins Alumnat reingekommen. Und jetzt im Nachhinein.
Aber ganz ehrlich, da hast du doch gar nicht reingepasst. Wie viele Jahre hast du das durchgezogen?
Harry, ich war dann 4 Semester, war ich dann drin.
Du hast, wie viele Semester dauert die Ausbildung zum Priester insgesamt?
12.
12. Und die ersten 4 hast du mitgemacht?
Ja.
Mal ehrlich, wie sieht es dann aus hinter diesen Mauern? Sind das alles normale Menschen oder sagst du, naja, das sind schon besondere?
Nein, Harry, bei uns, unsere Generation, die wir mir reingegangen sind, wir sind 13 Stück gewesen in Eichstätt. Großteil ist dann auch ausgeweiht worden. Und wir sind eigentlich, sag ich jetzt einmal, recht liberal erzogen worden. Also wirklich. Wir haben also, ja, kann ich sagen, alle Freiheiten gehabt und wir haben also eine andere Denke gehabt. Also wir haben also nicht diese Fundamentalisten gewesen. Das muss man ehrlich sagen. Und das ist auch dann von meinem Regens oder vom Regens gefördert worden, dieses Verhalten. Du, bei uns, das können wir ruhig sagen, bei uns sind die Frauen ein- und ausgegangen, die waren bei uns auf die Zimmer. Verstehst du schon, weil da waren, also die haben dann teilweise bei uns in unserem Trakt haben die Vorlesungen gehabt. Wir haben da ein ganz normales Verhältnis gehabt.
So. Ja, aber natürlich keine körperlichen Berührungen.
Nein,
sondern es wurde sich lediglich gut verstanden.
Gut verstanden, also da hat es also in der Sache hat's also nichts
gegeben. Was mich jetzt interessieren würde, wie kam der Gedanke, dass du dann doch nicht durchgezogen hast?
Und da komme ich zu meinem Riesenproblem. Das hast vielleicht du selber auch schon oder mitbekommen und das geht mir auch in der Schule immer noch nach. Ich habe ein Problem. Und das Problem beruht darauf, dass ich mir die Sorgen anderer Leute zu meinen eigenen mache. Und dann habe ich mir die ganze Sache dann auch so überlegt und dann haben für mich also auch solche Dinge gekommen. Ich habe also vor 2 Wochen habe ich dann auch ein Gespräch wieder gehabt, also mit, würde ich sagen, so mit meinem Freund oder auch mit einem meiner Begleiter im Priesterseminar, ist jetzt ein Bischof. Und dann habe ich noch einmal mit dieser Sache mal irgendwie.
Ach, du warst mit einem Schulkollege von dir, ist mittlerweile Bischof.
Ja, der war aber, glaube ich, 4 Semester vor mir.
Okay.
Mit dem habe ich mich gut verstanden. Und dann habe ich dem also auch die Frage gestellt. Da habe ich gesagt, du pass mal auf, du hast eine junge Frau, 28 Jahre, 2 Kinder, krebskrank. Die Frau muss sterben. Dann sagt er hat also vor kurzem genau diesen Fall gehabt. Und jetzt sagst mir du, was sagst du dir? Sagst du zu dir so? Und jetzt betest du mal 10 Vaterunser oder einen Rosenkranz und dann wird das. Ich habe gesagt, das kannst du nicht. Und da kommt der schon auch an seine Grenze und sagt der, das Einzige, was ich machen kann, und das ist auch meine Theorie, ich kann diese Leute nur begleiten. Ihnen Angst zu nehmen, verstehst du, vor der Zukunft. Weil die denken dann immer, was passiert aus meinen Kindern, was ist mit meinem Mann los? Man muss diesen Leuten die Angst nehmen. Das ist also auch meine Theorie.
Ja, das ist der Seelsorgeauftrag.
Ja, das mache ich ja. Den Leuten jetzt einfach auch der neuen Generation Priester zum Vorwurf. Ich weiß nicht mehr, ob bei denen die Seelsorge im Vordergrund steht. Ich weiß es nicht. Nee. Verstehst du, die haben wieder so fundamentalistisch.
Also es ist ja tatsächlich so, ich kenne dich ja, du saugst die Probleme anderer auf wie ein Schwamm. Also Priester, ja, was wäre aus dir geworden, wenn du jetzt wirklich diese 8 Semester weiter durchgezogen hättest? Wärst du der Bischof? Oder hättest du eine Haushälterin?
Nein. mit? Nein, Harry, ich sag ja meine Schüler dann oft, es gibt Phasen im Leben, weil das da immer hauptsächlich auf diese Sache abzielt, auf Sexualität. Es gibt Phasen im Leben, verstehst du, da stehen solche Dinge eigentlich im Vordergrund. Verstehst du, also auch Sexualität. Wenn ich jung bin, ja. Aber es kommen dann andere Phasen im Leben, da steht das nicht mehr im Vordergrund. Da kommen andere Werte. Und wenn ich halt das vergleiche, ich möchte kein Bischof sein, ich möchte auch kein Pfarrer sein, das muss man sagen. Weil wenn ich in meiner Aufgabe hier aufgehen würde, dann habe ich für sowas überhaupt keine Zeit. Und ich könnte, das muss ich auch sagen, ich könnte einer Partnerin das nicht antun, meinen Beruf mitzutragen. Wenn ich Priester bin, ja, dann werden an mich ganz andere Ansprüche oder Vorstellungen gestellt. Ja? Verstehst? Und jetzt kommt das so. Die Entscheidung zu treffen, Priester zu werden, habe ich gesagt, das ist schon schwierig. Aber die Entscheidung zu treffen, das nicht mehr zu machen, da gehst du durch die Hölle. Das kann ich euch sagen.
Warum? Weil eigentlich ist ja das nur ein Nein.
Du, wir haben sie nächtelang um die Ohren geschlagen. Verstehst du, um diese Frage, ist das der richtige Weg, ist es nicht? Das sind 2 Leute gewesen, gell? Ich bin da volle Kanne aus mir rausgekommen. Harry, das weißt du, wenn man mir da irgendwie ansticht, dann
explodiert das jetzt.
Dann geht das rund. Also dann, weißt du, und ich mache aus meinem Herzen keine, Mördergrube. Ich sag's einfach, wie es ist. Und dann, was das Tolle an der ganzen Sache war, nicht toll, gell? Ich bin rausgegangen und später sind die 2 auch raus. Und dann haben wir bei mir gedacht, Menschenskinder, warum habt ihr mir nicht gesagt, dass ihr in derselben Situation seid?
Wie viele von den 13 haben den Priester nicht gemacht?
3 Stück, glaube ich, bei uns.
Ja, aber prinzipiell, ganz ehrlich, ist doch nur eine Unterschrift und ich sage, ich gehe. Es ist eine ganz normale Schule.
Harry, sag doch mal eins. Ich bin eigentlich immer recht ein lustiger Typ gewesen und dann hat es dann auch, wenn der Pfarrer wird, kann doch kein Pfarrer nicht werden, der. Weil ich eigentlich recht lustiger als ich auch gewesen bin. Und dann, ja, und dann meine Gesellschaft ist dann schon auch gesucht worden, wenn wir da weg gewesen sind, mit dem musst du mal fortgehen, da ist was los. Und dann ist der Spießrutenlauf losgegangen. Verstehst du, die haben dich schon gesehen, der ist ein Pfarrer. Und dann bist du plötzlich der Verräter. Weißt du, im ganzen Umfeld. Dann habe ich auch den Rückhalt von meinem Vater nicht mehr gehabt, gell? Mein Vater, du weißt ja überhaupt nicht mehr, was du willst. Ja, und dann ist Ostern gekommen und dann bin ich zu meinem Regens gegangen. Und dem habe ich also wirklich sehr viel zu verdanken, meinem Regens. Und dann sagt der Ding, der Regens zu mir, Georg hat gesagt, weißt, hat gesagt, ich war froh, wenn ich lauter solche Leute hätte wie dich. Habe ich mit dem geredet. Dann habe ich zu dem gesagt, Herr Mödel, ich probiere es nochmal. Und dann hat er die Entscheidungen für mich getroffen. Und dann hat er gesagt, na Georg, du hörst auf. Ein anderer, der hat gesagt, ja, probier es noch weiter. Und dann hat er gesagt, du kommst jetzt jeden Tag zu mir und dann reden wir drüber. Und der hat dann eigentlich die Entscheidung getroffen, zu sagen, na.
Wie alt warst du, als du das Priesterseminar verlassen hast?
22 bin ich gewesen.
22. Hat er dein Vater noch gelebt?
Ja, er hat noch gelebt.
Wie alt ist der geworden?
66. Mit 66 Jahren fängt das Leben an.
Da ist er gestorben?
Der ist eine Woche, glaube ich, eine Woche nach meiner Hochzeit ist der gestorben. Ja.
Aber du hast gesagt, als du auf die Welt gekommen bist, war er schon Rentner?
Ja. Mhm.
Warum war der dann, der war mit 40 dann schon Rentner?
Ja, ich habe dir ja gesagt, der bei Messerschmitt hat der gearbeitet während des Krieges und der ist UK gestellt gewesen.
Ah.
Und der hat einen Fuß verloren.
Ah, verstehst? Okay.
Und die Sache ist, warum hat er den Fuß verloren, wie die Amerikaner Messerschmitt bombardiert haben. Das, ich weiß nicht, ob das bekannt ist, Messerschmitt ja. Ist die Schmiede gewesen, also für die Flugzeuge ja. in Regensburg und da war der schon Rentner.
Du sagst gerade, mit wie vielen Jahren hast du dann geheiratet?
Ja, 28.
6 Jahre nach dem Austritt aus dem Priesterseminar hast du dann geheiratet. Wie viele Jahre danach hast du deine Frau kennengelernt?
Das war dann nach dem Austritt.
Ja.
Das, glaube ich, waren vielleicht 2 oder 3 Monate später.
Ach, tatsächlich, so schnell hast du dann deine Frau kennengelernt. Ja. Ihr wart dann noch 5 Jahre zusammen und dann wurde geheiratet.
Ja. Ja.
Du hast eine Tochter.
Ja.
So, und jetzt müssen ja Brötchen gebacken werden für Frau und irgendwann mal Kind. Du musstest aber noch irgendwie Lehramt studieren und auch mal auf die Idee kommen, Lehrer zu werden. Wie entstand dann die Idee, Lehrer zu werden?
So, das war dann auch, das waren dann auch Entscheidungen mit meinem Regens. Harry, das ist dann auch so gegangen und dann hat er zu mir gesagt, ja, was macht man? Was willst du denn werden? Und da war ich auch wahrscheinlich wieder zum Scheitern verurteilt gewesen und dann habe ich, ist wieder dieser Wunsch nach dem Medizinstudium gekommen. Ja, und so. Ja, musst wieder 3 Jahre warten. Ja, kannst du das oder willst du das oder wie sollst du die Zeit überbringen? Dann sagt der Menschenskinder, sagt er, du kommst da so gut an die Leute ran. Da war Lehrer war was für dich. Dann sagt er zu mir, du pass auf, du bist praktisch, du bist doch eigentlich ein rechter Praktischer, du bist praktisch veranlagt, ja. Und dann sagt er zu mir, du, da gibt es also einen Beruf, höheres Lehramt an beruflichen Schulen. Das war was für die. Und dann so, ja gut. Dann ist der mit mir nach München an die Uni gefahren und dann hat man das angeschaut. Und dann hat er gesagt, Georg, und das machst du.
Das heißt, du hast mit 22 zum Studieren angefangen. Wie lange hast du dann studiert? 4 Jahre und bist dann noch vor 30? 5 Jahre?
Ja.
6 Jahre.
Naja,
mit 26 hast du geheiratet, da wirst du dann schon fertig.
Nein, 28.
Mit 28 hast du geheiratet, dann wirst du dann schon fertig gewesen sein mit dem Studium.
Nein, ja, da habe ich nur ein Jahr gebraucht.
Ist aber mal ehrlich, schon untypisch, während dem Studium zu heiraten.
Ja, schon. Verstehst du, du hast keine Sicherheit oder irgendwas. Ja, da muss ich dann schon sagen, Sache ist dann das. Ja. Da muss ich das Gottvertrauen meiner Frau bewundern.
Ja.
Du hast ja nicht,
sag ich. Ja, und man muss ja auch mal sagen, wo kommt man dann hin? Man wird ja überall hinversetzt, dass du in die Heimat zurückversetzt wurdest, war ja auch Glück.
Tragik war das eigentlich dann. Weißt? Ich kann dir jetzt natürlich auch sagen, also das Studium, das ist natürlich bei mir nicht unbedingt also immer so locker vom Hocker so abgelaufen. Harry, du, ich glaube, wir könnten also 3 Sendungen, wenn ich das alles erzähle, 3 Sendungen könnten wir aufnehmen.
Ja, man braucht Glück im Leben.
Ja, aber dann habe ich, hab ich das Glück also schon alles überstrappert. Nein, weil ich so, wenn ich da so erzeuge, mir fallen dann wieder so viele Sachen ein, die kommen dann einfach dann wieder hoch und dann denke ich, leck mich fett, du hast vielleicht Schwein gehabt. Vielleicht ist das auch mein Gottvertrauen, was heißt Gottvertrauen? Verstehst du? Also, du, ich habe schon meine Zweifel auch, weißt, wenn ich, an bestimmte Dinge. Ne? Weißt du, und manchmal denke ich mir auch, wenn ich die heutige Situation schaue, und dann denke ich mir, Menschenskinder, wenn du das ganze Unglück anschaust, was haben die Leute in ihrem Kopf drin? Warum gehen die denn jetzt so denken, wie ich denke?
Ja.
Was, ich verstehe es nicht mehr. Was, haben die mit nichts konfrontiert? Oder,
naja,
oder ist da eine Gehirnwindung anders straht wie bei mir? Oder ich weiß es oft nicht.
Es ist ja so, unter jedem Dach ein Ach. Zu deinem Ach kommen wir noch, weil du hast ja auch das ein oder andere Ach unterm Dach. Aber jetzt kommen wir erstmal kurz zumindest zu den glücklichen Zeiten. Lehrer in Neumarkt, in der Heimat, zu Hause die Familie. Du bist ja jemand, der äußerst beliebt bei den Schülern ist. Bist du mit allen Schülern so gut zurechtgekommen oder gab es welche, was du sagst, nee?
Harry, und das ist das, was mich so wundert an mir. Ich habe nie in meinem Leben einen Schüler gehabt, den wo ich gesagt habe, den mache ich nicht. Weil es gibt Menschen, die gibt es bei mir auch. Die, wenn ich sehe, da geht mir das Messer in der Hosentasche auf. Verstehst du? Und das habe ich bei den Schülern nie gehabt. Nie, nie, nie.
Kommen wir mal zu Mythen. Der Name setzt es ja mit sehr vielen Mythen in Verbindung zu bringen. Ich lese mal welche vor und du darfst heute mal ein bisschen Licht ins Dunkle kriegen, ob denn das so gestimmt, wie es denn erzählt wird. Man muss vielleicht im Vorfeld sagen, du warst Lehrer in Neumarkt, am Ende deiner Karriere Schulleiter der Außenstelle Mühlbach, der Kaminkehrer, aber du hast ja schon alles unterrichtet. Von Maler, Friseure, Arbeitslose, Schreiner, alle, es war alles dabei, aber am Schluss eben in Mühlbach. Und die Mythen drehen sich um alles, was in unserer Schule so kreucht und fleucht. Stimmt es, dass du schon Schüler geschlagen hast?
Ja. Aber das gehört ja schon zu mir. Also in Mühlbach ist ja so. Ich sage jetzt dann auch, wenn ich wirklich einmal richtig zugeschlagen habe. Also das ist mir dreimal ist mir das passiert. Und in Mühlbach ist es ja so, da bin ich manchmal reingeholt, wenn du so Sprüche drauf, habe ich heute schon einen geschlagen und dann haben wir das schon hersetzt, haben wir heute noch keinen geschlagen und dann hat der gleich wieder einen gekriegt. Also weißt du, das sind ja mehr so Freundschaften.
Ja, also das kenne ich ja. Wie gesagt, der Georg, der geht ja in alle Klassenzimmer rein, wie es ihm gerade passt. Und der geht dann wirklich hin und du schlägst da auch zu. Und ja, die lachen das, und denen, die sagen, ist, ja, das ist halt der Setz.
Ja,
ja. Einige Schüler haben dir sogar schon mal einen Hammer geschenkt.
Ja, nein, drei habe ich gekriegt.
Drei Hämmer. Aber welche hast du denn wirklich geschlagen?
Also ich habe also drei Watschen hergegeben, aber die waren wirklich saftig und die vergesse. Heutzutage, ich brauche das jetzt auch nicht mehr. Aber du kommst als junger Lehrer, kommst nicht, du musst da irgendwie einen Respekt verschaffen. Und da ist halt dann oft so, verstehst, dass die dann, wenn du kommst, dass sie dann sagen, oh, jetzt wird's so. Die erste, die ich hergeben, bin ich Referendar gewesen. Und das war in Mainburg. Und dann habe ich immer diese Angewohnheit gehabt, ich habe die Schulaufgaben zurückgegeben. Und dann habe ich gesagt, so, und dann haben wir die Schulaufgaben verbessert. Und dann habe ich gesagt, so, und jetzt sammle ich die alphabetisch die Schulaufgaben wieder ein. Und dann, wenn ihr irgendwas zum Aussetzen habt, dann sagt es mir, dann schauen wir das zusammen durch. Und jetzt kommt der Ferle, kommt raus, er will was. Dann sage ich, setz dich hin, du bist noch nicht dran. Verstehst? Kommt das zweite Mal raus. Jetzt bin ich schon genervt gewesen. So. Und jetzt kommt der das dritte Mal raus und dann soll sich hinsetzen. Und dann steht der neben mir, gell, und zeigt mir einen Vogel. So schnell hat der gar nicht geschaut. Hau ich den an die Rückhand rein. Du, alles ist geflogen, Brüllen ist geflogen, Mucksmeißelstart drin hat. Sie fix aber auch im Referendariat. Leck mich am Arsch. So.
Gab es Konsequenzen für dich?
Nein.
Aber in der heutigen Zeit, ehrlich, würdest du angezeigt werden?
Ja, nein, das,
Harry, da hättest du ein Problem und du wärst den Job los.
Ja. Ich kann jetzt sagen, das war eine andere Zeit. Dann bin ich ins Seminar zum Rabbis. Ich habe gesagt, Herr Rabbis, also das ist mir passiert. Und dann sagt er zu mir, ja, jetzt die 1000 Mark zahle ich für Sie.
Wie hat der Schüler darauf reagiert?
Du, der hat ganz normal, der hat sich dann hingeguckt. Es hat auch dann kein Ding mehr gegeben von seiner Seite, dass er sich beschwert hätte. Oder nicht. So. War im Referendariat. So. Neumarkt. Also, mich dann in der Klasse rein, in Religion. Du wärst der Erste, der sich in der Klasse durchsetzen kann. Harry, Bauschlosser. Was ich heute noch, ich gehe dann auf. Die Tür war offen. Die haben mich noch nicht einmal gesehen gehabt. Bin ich hergegangen und habe mir Schultaschen reingeschmissen. Die Schultaschen ist übers Pult rüber und auf der anderen Seite runter. Gut, das bin ich dann rein. Und da, ich weiß, waren über 30 Leute waren da drin. Dann Religion. Also wir stehen auf zu einem Gebet. Dann hat man so einen angeschaut. Also du betest jetzt am Vater unser vor. Sagt der zu mir. Nix. Sag ich, bist du jetzt blöd zum Vater unser vorbeten? Jetzt wird's halt denken, du, der hat einen Umgangston. Aber die haben den schon gebraucht. Ich habe gesagt, gut, beten wir miteinander, Vater unser. Und dann habe ich den natürlich schon ganz massiv schick kurz gehalten. Jetzt war die dritte Stunde, komme ich rein. Und jetzt ist Folgendes passiert. Das habe ich im Vorfeld habe ich das nicht gewusst. Da haben sie zum Toni, zum Kutscher auch gesagt, der war Referendar, wir wollen jetzt einmal sehen, ob der wirklich bloß die Sprüche drauf hat oder ob er sich wirklich was traut. Der hat mich nicht mehr getroffen, dass er mich gewarnt hätte. Ich gehe rein, sitzt links, tut sich ein bisschen so aufmanteln und dann sage ich, was ist denn los? Hast du ein Problem? Dann sagt der zu mir, sie werden gleich eins haben. Und das hätte er nicht sagen sollen. Das hätte er nicht sagen sollen. Weil der das gesagt hat, hat der schon eine solche nicht Dusch gekriegt. Habe ich mir eine Folie gegeben. Und dann schreit vorne in der ersten Bank einer, tut bei uns das Faustrecht. Dann bin ich auf den los. Der war dort gesagt, den habe ich einmal einen Krawattel gepackt. Und da habe ich ihn vom Stuhl runtergezogen und habe zu dem gesagt, und die schlage ich drasten zusammen. Mucks meinsel Staat.
Es ist ja verpönt, mittlerweile auch seine Kinder zu schlagen.
Jawohl.
Hast du deine Tochter auch mal hin und wieder eine mitgebracht?
Nein, kein einziges Mal.
Weil sie es nicht gebraucht hat oder weil du dich gegen diese Prügel verwehrt hast? War sie so brav?
Nein, die war recht angenehm und die hat es eigentlich nicht gebraucht. Und ich verwehre mich auch sowas. Das Schlimmste, was du einem Jugendlichen machen kannst, dass du dem ein Watschen gibst. Das ist eine vor versammelter Mannschaft, eine dermaßen eine Herabsetzung.
Warum hast du es dann gemacht?
Ja, Harry, das kann doch schon, weil ich das aus der Emotion mache. Harry, heute würde mir das nicht passieren.
Also ich sage immer, harte Schale, weicher Kern, weil nach außen hin, du kannst schon wirklich laut werden. Und du kannst wirklich, du formst und lässt dich nicht verformen. Und ich glaube, das ist dein Erfolgsgeheimnis.
Wenn ich draußen gewesen wäre und meine Schüler aus diesen schwierigen Klassen, jemand hätte mir irgendwas antun wollen, das hätte er nicht überlebt. Weil die wie eine Wand vor mir gestanden waren. Die haben mich verteidigt bis aufs Messer.
Einen habe ich noch, den ich eigentlich selber beantworten kann, wo aber auch rumgeistert. Stimmt es, dass du bei deinen Abschlussfeiern, wenn du Schüler verabschiedest, immer weinen musst?
Ja, das ist eine Katastrophe.
Warum?
Ich weiß nicht. Das sind meine Kinder. Das ist für mich eine ganz emotionale Sache. Harry, du weißt ja, die schließen dann teilweise schon immer Wetten ab. Jetzt schauen wir mal, wie lange das aushält, ohne dass also Wasser fließt.
In der Regel fängt er schon zum Weinen an, da hat die Veranstaltung noch gar nicht begonnen.
Ja.
Und man merkt, wenn sich das Schuljahr zu Ende neigt, kommt er in der Regel immer mit feuchten Augen aus dem Klassenzimmer. Es ist schon extrem. Warum?
Ich weiß auch nicht, Harry. Harry, ich habe also bestimmte Dinge, die für mich sehr emotional sind. Emotional sind für mich, sage ich mal, Hochzeiten, dann Beerdigungen, Verabschiedungen und Taufen, weil das einfach dann solche, ich glaube immer, solche Einschnitte sind, die das ganze Leben ja, prägen oder dass da irgendwie dann weitergeht. Und dann denke ich mir, Menschenskinder, was kommt jetzt auf euch zu? Und da ist mein Denke, ich weiß auch nicht, so veraltet. Das haben meine Kinder und da haben wir jetzt 3 Jahre haben wir beieinander gewesen und jetzt muss ich meine Kinder wieder hergeben.
Anstellen. Aber gut, dass du kein Pfarrer geworden bist, weil das genau diese Festivitäten sind, in denen ja der Pfarrer glänzen kann.
Ja. Dann frage ich meine Schüler dann immer, du Kinder, jetzt sagt mir mal Folgendes. Welcher Lehrer am ersten Schultag ist euch der unsympathischste? Und dann kriege ich immer die Antwort, ich. Ja, sage ich, warum? Dann sagen die Schüler, sie müssten sich einmal sehen, wenn sie dort stehen, wie sie schauen und wie sie reden. Ein Ding, oder? Aber das wird dann ziemlich schnell, weil ich gesagt habe, die Schüler sagen, das haben wir dann schnell.
Und am letzten Schultag weinen sie mit dir. Das ist diese harte Hand und der weiche Kern, weil ich glaube, du hast schon Regeln. Und wenn die Schüler diese Regeln befolgen, dann gibst du auch sehr viel zurück.
Alles, was man gibt, das kriegst du auf hellumfänglich wieder zurück.
Es war eine Zeit, wo du sehr viel auch Sport gemacht hast, was viele nicht wissen, du bist ja Marathon gelaufen, Marathon gefinisht. Wie viele Marathons bist du gelaufen?
35 habe ich gefinisht.
35 Marathon, was war deine beste Zeit, die du hattest?
In Berlin 3,48.
Alles perfekt, es läuft, wunderschön, ein echter Glückspilz. Und dann kam eine Diagnose.
Ja, der Katze schon holen.
Wir haben darüber nur wenig gesprochen. Wie hast du das gemerkt, dass da was nicht stimmt?
Jetzt, ich bin also so eigentlich, was Vorsorge ist, da bin ich also Gesundheitsapostel. Weißt, ich mache meine Vorsorge und ab meinem 38. Lebensjahr habe ich mir dann schon immer PSA machen lassen, Prostata. Verstehst du, diese Vorsorgeuntersuchungen habe ich dann schon immer machen lassen. Gell? Und ich gehe also wieder zu dieser Vorsorgeuntersuchung, oder wieder zu der Untersuchung, verstehst du, der hat da alles untersucht. Ja, und der Doktor, der Giegelberger, den ich da gehabt habe, der ist 30 Jahre älter gewesen als ich. Und der hat mich gehütet wie seinen eigenen Augapfel, also wie er selber war. Und mit dem hat mich auch gut, wirklich auch gut verstanden. Und und jetzt gehe ich wieder hin zu dieser Vorsorgeuntersuchung, und lassen wir auch den PSE-Test machen. Ja, und dann ruft mich der am nächsten Tag, ihr sitzt, Sie müssen kommen, da stimmt irgendwas nicht.
Wie alt warst du da?
51 bin ich, 51. Ja, und dann bin ich da hingegangen, dann habe ich gesagt, das ist kein Problem nicht. Da habe ich gesagt, das weiß ich schon, warum das der PSA-Wert nicht stimmt. Und warum? Ich habe gesagt, ich bin ja am Sonntag vorher bin ich einen Halbmarathon gelaufen. Und wenn du körperlich leidest, dann steigt der PSA-Wert. Ne? Hat er gesagt, aber er traut also der ganzen Sache, traut er nicht. Dann hat er gesagt, Urologen, machen Sie Termin aus und lassen Sie Biopsie machen. Ja. Ich gehe dann zu dem Urologen, ich habe mir dann überhaupt noch nichts dabei gedacht, und gehe zu dem Urologen, machen wir eine Biopsie. Ich sage euch eins, also eine Biopsie, nie mehr ohne Narkose. Dann geht der rein über den Anus und zeigt also dann praktisch von der Prostata, werden dann 12 Proben genommen, der sticht ja mit der Nadel rein.
Und also, du hast das ohne Narkose gemacht?
Ich habe mir das ohne Narkose gemacht. 10 Minuten war er. 9 Stück habe ich schon gehabt, 12 hat er gebraucht. Dann hat er gesagt, nur 3 Stück. Man geschwitzt habe ich da. Ja, und jetzt habe ich dann meinen Termin gehabt, September. Das war die erste Schulwoche. In der zweiten Schulwoche habe ich einen Termin gehabt. Dann gehe ich hin und wollte also das Ergebnis abholen. Dann hocke ich mich schon rein ins Ding, ins Wartezimmer. Und dann habe ich dann schon eine Unruhe gemerkt da drin. Sie fix. Dann hat der Doktor, die Arzthelferinnen, eine Ampfiffer, wo ist denn der Befund und hin und her. Und dann haben wir gedacht, also irgendwas stimmt da nicht. Weißt du, jetzt komme ich da rein. Und dann ist der Hammer gekommen. Und dann sagt er zu mir, ich rede nicht lange um den Brei herum, hat er gesagt, Sie haben einen Krebs. Er hat gesagt, wir brauchen ja diskutieren, ob Sie ein bisschen einen haben, Sie haben einen. Da ich sag dir mal eins, das kann ich euch nicht beschreiben. Ich habe mir gedacht, jetzt hat einer ein Bredel genommen und haut er das Bredel voll ins Gesicht rein. Ja, Harry, dann hat sich alles drauf bei mir. Und der erste Gedanke, jetzt musst du sterben.
Ja, aber hat das der Arzt gesagt, dass das ein Todesurteil ist?
Nein. Aber Harry, die Sache ist also so, und das ist heute halt in der Bevölkerung weit verbreitet, Krebs, weg. Dann habe ich gesagt, mach es, was sie wollen. Dann hat der Termine ausgemacht, verstehst du, Knochensyndigramm und hin und her, verstehst du, das ist. Ja, dann habe ich mir ins Auto reingeguckt, dann bin ich gefahren. Ja, heimgefahren bin ich nicht. Dann bin ich wieder zum Eichelberg gefahren. Da gehe ich halt in die Kirche.
Also in die Kapelle.
Ja, dann bin ich da dort geguckt und habe mir gedacht, ja, fix. Was ist denn jetzt? Verstehst du? Ich werde selber mit mir klarkommen müssen.
Aber schafft man das? Wie lange dauert sowas, bis dass man dann mit sich selber klarkommt? Das ist doch nicht auf eine Stunde getan, oder?
Dann habe ich Bett drin, dann bin ich heimgefahren. Ja. Nur ist meine Frau so gemessen, meine Frau, ja, schweigen. Ja.
Bist du dann danach noch in die Arbeit?
Ja, der Doktor hat dann gesagt, ja, es werden sofort krank geschrieben. Ich habe gesagt, nein, ich sage, krank schreiben lasse ich mich nicht, weil dann traue ich durch. Verstehst du, weil sie dann alles über, bloß mehr über das traut. Also, und dann haben wir auch die Frage gestellt, Menschenskinder, jedem hilfst du, jedem hilfst du. Und du hast Danke kriegst, die ist nicht so scheiße. Naja, aber die Frage, muss ich sagen, die hätte man nicht stellen dürfen.
Verstehst du? Warum ist doch eine absolut berechtigte Frage, Georg?
Nein, wenn ich jetzt nämlich im Nachhinein reflektiere, ist eigentlich das ungerecht, was ich so mal gedacht habe. Ja, und ich bin dann der dritte, am 5. Oktober bin ich dann operiert worden. Also haben sie mich nicht mehr dann operiert. Und dann habe ich mir gedacht, naja, das packst du locker vom Hocker. Jeder hat mir gesagt, mein Gott, nein, weißt du, das, du bist sportlich, du bist gut drauf, also das ist nicht so problematisch. Ja, dann bin ich also da drin, dann haben sie mich operiert. Und das muss ich halt dann auch immer wieder sagen. Dann wird dann immer gesagt, ja, du hast Familie, die stärkt dich, du hast ein Kind. Was mir schon Kraft gegeben hat, das sind meine Schüler gewesen. Ja. Aber im Endeffekt, da hast du diese Alleinenstunden, was du im Bett drin liegst und heulst. Du musst allein fertig werden. Da hilft dir keiner, da hilft dir keiner.
Aber hast du auch keinen Psychologen irgendwie dazu gezogen?
Nein, Harry, zum Psychologen, da komme ich noch. Ja, und dann haben die Schüler dann zu mir gesagt, das ist dann also auch publik geworden, dann da kriegst du halt dann das Ding, ja, setz sie müssen wieder kommen, wir brauchen sie. Ja, gut. Also dann bin ich operiert worden. Das ist eigentlich alles verhältnismäßig gut gegangen. Dann gleich nach der Operation habe ich einen Spruch von mir gegeben. Ich bin aufgewacht aus der Vollnarkose und dann habe ich zu dem gesagt, zu dem Pfleger, ja, soll ich mir meine Laufschuhe bringen? Ich möchte jetzt einen Laufer. Dann sagt er zu mir, Sie sind wohl ein bisschen übermotiviert. Und da muss ich das auch nochmal sagen, warum dass ich dann auch so schnell zur Operation gedrängt habe. Dann, Gott sei Dank, ich habe also Kollegen, die haben das ähnliche Schicksal gehabt und die haben 100.000 Mal in dem Internet nachgeschaut und da und da und da und da. Und bei mir war es dann wirklich so, dass jeder gesagt hat, ja, setz sofort operieren. Der Ding, mein Internist hat gesagt, ja, setz. Wenn Sie sich nicht operieren lassen, wissen Sie, was passiert? In 1,5 Jahren machen wir den Deckel drauf bei Ihnen.
Inwieweit hat dich dieses Ereignis verändert?
Nari, jetzt pass auf. Und jetzt kommen diese Dinge, die dann immer dann sagen, weißt du, wenn ich das ja nicht mehr her. Ich habe es also jetzt auch durchgemacht. Mein Gott, nein, deine ganze Lebenseinstellung, die wird sich dann ändern. Du gehst also dann viel bewusster mit deinem Leben um. Harry, weißt du was? Das dauert ein halbes, dreiviertel Jahr. Und dann war ich in derselben Mühle wieder drinnen. In derselben Mühle wieder drin.
Also in der Arbeitsmühle?
Ja. Und Harry, ich habe das dann auch gebraucht, wenn die gesagt haben, wir schreiben sie krank. Dann haben wir gedacht, nein, du lieber geh in die Schule und unterricht und mach mir Zeug so lange, wie ich es noch kann. Weißt du, da vergisst du das Zeug dann auch. Weil du, da ist nicht so sehr dein Ego im Vordergrund, sondern da ist mir mehr das Wohl der Schüler im Vordergrund. Ich muss doch denen was beibringen, denen ich den Weg weitergehe. Verstehst du?
Ich muss mal kurz einhaken, ja. Weil du gerade Arbeitsmühle erwähnst. Viele sagen ja, mei, was will denn ein Lehrer von Arbeitsmühle sprechen? Du hast ja 7 Tage die Woche gearbeitet.
Ja.
Was ist für dich ein normales Arbeitspensum? Von wie vielen Stunden sprechen wir da?
Wenn ich meinen Beruf ernst nehme, dann kommen wir trotz Ferien, kommen wir unter der Woche, gell? Das wirst du selber wissen. Da können wir jetzt reden von 40 Stunden in der Woche. Weil wenn ich heute in der Arbeit gehe, dann sage ich so, Ende Gelände. Gut, wir haben die Freiheit, wir können es uns einteilen. Aber Harry, du weißt auch, wie viele Nächte oder Abende sitzt du, also du dann dort und machst was.
Kommen wir wieder zu was Lustigem.
Ja.
Was war der beste Spicker? Du sagst ja, du bist der Spickerkönig. Was war der beste Spicker, den du bis dato von einem Schüler gefunden hast?
Da wird es jetzt ein bisschen anzüglich und da bitte ich das auch zu entschuldigen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob man das so sagen kann.
Okay, dann nehmen wir es gleich weg.
Nein, Harry, ich erzähle es jetzt einmal, dann kannst du es rausschneiden oder auch nicht.
Okay.
Und die Sache war folgendes. Du hast also schon vorher gesagt, ich habe also alle Klassen unterrichtet. Und in die Klassen, wo Leute also wirklich ganz ungern reingegangen sind, das waren die Friseurinnen. Ich habe die Friseurinnen, da kann man gleich eine zweite Anekdote nachschieben, bei den Friseurinnen. Ich bin da wirklich gern reingegangen, weil ich mir das gesagt habe, mein Gott, nein, das ist ihr Geschäft, die reden halt einfach. Verstehst du? Und ich bin da wirklich super gut zurechtgekommen. Und jetzt habe ich bei denen eine Schulaufgabe geschrieben. Ne? So. Und jetzt sehe ich natürlich eine Schülerin, weil sie so spickt. Und die nimmt den Spicker und tut ihn zwischen die Beine. Und dann sage ich jetzt so der, du bitte gib mir den Spicker.
Ja, einfach zwischen die Beine am Stuhl gelegt.
Ja, und dann sagt er zu mir, Herr Sitz, bitte, nehmen's mir doch die Freude. Ja? Wenn ich einmal was Gescheites zwischen den Beinen habe. Dann habe ich gesagt, normalerweise habe ich gesagt, müsst ihr da jetzt einen Sechser geben, aber auf den Spruch kriegst du dann einen Wahnsinn.
Echt?
Ne? Weißt du, das ist halt
was schön. Zeichnet für dich einen guten Lehrer aus?
Der Lehrer, der muss seine Schüler so nehmen, wie sie sind. Und der Lehrer, der muss bewusst sein. Und da bin ich bei Kirchensteiner. Du musst den Schüler dort abholen, wo er steht.
Wie haben sich die Schüler im Laufe der Zeit verändert? Oder sind die immer noch so wie vor 40 Jahren?
Nein, der Biss ist einfach nicht mehr da. Ich bin früher so eine Schulaufgabe gehalten habe. Also am Anfang meiner beruflichen, sag ich jetzt mal, beruflichen Karriere. Ja, da habe ich dann gesagt, also für die Schulaufgabe 45 Minuten Zeit. 45 Minuten Zeit. Und da haben die Schüler dann gesagt, ja, könnten Sie nicht nochmal was zugeben und. Und heute ist das ja so, nach 30 Minuten schmeißen sie das Blattl her und sagen, ja, das ist erledigt. Und das kapiere ich einfach nicht. Da fällt mir einfach der Biss. Verstehst du, was ich sage? Du, ich muss einfach nur mehr. Die wollen einfach mehr das Mittelmaß und mein Gott, nein, Harry, was hast du gesagt? Vier gewinnt.
Was war der schlimmste Schüler, den du bis dato gehabt hast?
Ja, den kann ich erzählen. Mich lügen ja selten Schüler an. Aber so hab ich in meinem Leben noch nie jemanden angelogen. Also, da kommt am Donnerstagnachmittag, kommt ein Schüler zu mir und sagt er zu mir, ach, Herr Setz, er will ja nichts gegen meinen Willen machen. Ich soll da schon informiert sein. Ich habe gesagt, was ist denn los? Dann sagt er, ja, seine Mutter, die ist auf den Philippinen und die hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt. Und jetzt müssten sie also praktisch also, zu der Mutter nach der Vater und er auf die Philippinen fliegen also, und die Mutter im Krankenhaus. Die ist am Roller gefahren, jetzt haben sie vom Roller runtergefahren.
War das echt, ich kenne, war es echt der schlimmste Schüler?
Nein, nicht der schlimmste Schüler.
Aber die schlimmste Geschichte. Okay, also erzähl weiter.
Na, Harry, weil ich schlimme Schüler habe ich nicht gehabt.
Okay.
Nein, weil ich habe es ja schon gesagt, okay. Da bin ich so schmerzlos, weil ich kann keinen einzigen Schüler sagen, der war ich also wirklich auf der Latte gehabt.
Also, nee, aber es ist jetzt traurig. Er musste auf die Philippinen.
Ja, es war wirklich sehr traurig. Also die Mutter ist so schwer verletzt. Dann habe ich gesagt, du pass auf, das ist überhaupt kein Problem, mach du das mit deinem Chef aus und dann geht es für mich also in Ordnung. Dann habe ich Oberdofi, habe ihm nachher nur so eine Bescheinigung mitgegeben, also wo er da draufsteht, also dann schreibst du aus, familiären Gründen, Krankenhausbesucher. So, also jetzt fährt der nach Hause, geht zum Chef, das hat mir also neuer Chef was jetzt, schmeißt also den Zettel da rein, familiäre Angelegenheit und hat dann nur die zusätzliche, der Herr Setz hat gesagt, er soll das unterschreiben. Gut, für mich ist das alles in Ordnung. Jetzt ruft am Montag, ruft der Chef an. Ja, was da los ist? Dann habe ich ihm das erzählt und dann sage ich, ja, weißt du das nicht? Denn seine Mutter, die hat einen schweren Verkehrsunfall gehabt auf die Philippinen und der ist mit seinem Vater auf die Philippinen geflogen. Und dann sagt er zu mir, weißt du, wo der ist? So, nein, auf die Philippinen. Nein, der ist in Mexiko. Und wie heißt denn das, wenn sie da die Studenten da so treffen?
Er war auf Spring Break.
Genau, am Spring Break. Ja. Und sagt sie die Birnen voll. Und man denkt, also so habe ich in meinem ganzen Leben noch keiner angelogen.
Glaubst du, dass im Leben alles so kommt, wie es kommen soll?
Ja, wenn ich hergekommen bin zu dir, dann haben wir immer gedacht, da gibt es doch diesen Schlager. Es kommt sowieso, wieso, wie man es gerne möchte. Meistens ist es so. Meistens ist es so. Verstehst? Und was man den Leuten nur auf den Weg geben könnte, oder die, gute Leute, ihr müsst das Beispiel selber leben. Verstehst? Ihr müsst mit dem guten Beispiel vorangehen. Und nur durch das gute Beispiel oder wie ihr euch selber gebt, verstehst? Ja? So kriegt ihr das auch alles wieder zurück. So kriegt ihr es wieder wirklich auf helle Umfänge, kriegt ihr es wieder zurück. Und jetzt, Harry, ich möchte jetzt nur mal kurz auf meine Krankheit eingehen, weil mir das jetzt gerade wieder einfällt. Mhm. Sache ist das, ja. Ich habe mir die Frage gestellt, warum ich? Man wirklich die Frage gestellt, ich, ja. Hätte es nicht jemand anders treffen können? Nur reflektiere ich das jetzt und sehe das anders, ja. Und dann sage ich, das war die große Gnade, dass man das so frühzeitig erkannt hat. Verstehst? Und dass ich jetzt, so jetzt mal das 18 oder 17 Jahre überlebt habe, das ist doch diese, das riesige Geschenk, das ich am Anfang nicht gesehen habe. Das ist das. Verstehst? Und darum müsste ich eigentlich für diese 18 Jahre dankbar sein. Und jetzt sagen, warum? Warum ich? Ja?
Sehr schön gesagt. Drei Menschen, mit denen du einen Kaffee trinken gehen könntest. Die Menschen können schon verstorben sein. Sprache egal. Du darfst dir aussuchen, wer auch schon immer auf diesem Planeten gelebt hat. Wen würde der Georg Setz wählen?
Ich möchte mit der Helene Fischer Kaffee trinken.
Tatsächlich? Ja. Wirklich? Warum denn die Helene Fischer?
Weißt du warum? Das kann ich schon sagen. Also ich habe also diese Helene Fischer habe ich gesehen, auch wie es noch nicht so berühmt war, ihre ganzen Anfänge. Und ich habe so viel Respekt vor dieser Frau, weil die wirklich Ballett, Musical, Singen, das hat diese gute Frau sich selbst erarbeitet. Das war es andere Leute dann einfach gar nicht mehr so sehen.
Spannend, spannend. Wer wäre denn die zweite Person?
Die zweite Person, das wäre, der mir in meinem Leben also wirklich sehr viel gegeben hat, das war mein Regens. Also wenn ich den nicht gehabt hätte, ich weiß auch nicht wie, mein Regens, der hat mich also auch getraut und zudem, ich habe also dann weiterhin keinen weiteren Kontakt mehr gehabt, aber dem bin ich auch wirklich so dankbar. Gell? Also andere, die hätten mich fallen lassen wie eine heiße Kartoffel. Aber der, muss ich einfach auch sagen, der hat mich, also meinen Lebensweg, also zum Teil wirklich vorgegeben. Und ich muss dann auch sagen, man sagt ja einfach immer vom Priesterberuf, Berufung. Und da sind wir jetzt wieder an dem Punkt, Berufung. Mein Beruf oder der Lehrer, der ich nie werden wollte, das ist für mich wirklich wahre Berufung.
Der Regens, der damals dich zu diesem Beruf gebracht hat. Ja. So, einen haben wir noch.
Mit der Sophie Scholl.
Was verbindet den Georg Setz mit einer Sophie Scholl?
Weißt du warum? Ich möchte wissen, weil das auch meine Denke ist, so wie ich gedacht habe, ob ich das Kreuz gehabt hätte, dieses meine Denkweise so konsequent durchzuziehen, wie die das gemacht hat. Für mich ist das wirklich, ihr kennt meine Einstellung, was rechts anbelangt, weißt, und das ist für mich also ein leuchtendes Beispiel.
Für mich bist ja du in meinem Beruf das leuchtende Beispiel. Ja, wir haben sehr viel erlebt und schön, dass wir nach wie vor immer noch so einen sehr guten Kontakt zueinander haben. Lieber Georg, schön, dass du da warst. Servus.
Servus, Harry.
Das war Geschichten, die das Leben schreibt. Von und mit Harry Mayer. Weitere Infos findest du auf www.harrymayer.de.